Was bedeutet es, jemandem zu loben? Wir denken an einen dicken Lob, der ein Kind in der Schule kriegt. Sie haben etwas Gutes getan, dann kriegen sie ein Lob. Wenn der Chef uns, dich in der Arbeit lobt, dass du etwas gut geleistet hast, dann weißt du auch in dem Zusammenhang, was es bedeutet, etwas so jemandem zu loben. Ein Autor hat gesagt, loben ist Folgendes. Denk an alles das, was du wirklich liebst. Dann geht dir ein Lob über die Lippen, noch bevor es dir bewusst wird. Für die Männer ein Auto mit 4 PS. Gehst du schnell auf dem Autobahn, kommt den Lob über die Lippen, ohne zu fragen. Von dir, nicht von deiner Frau. Für unsere Frauen gibt es auch ein Lob, wenn etwas Schönes zu Hause zu gestalten ist, schöne Deko, etwas ganz Wichtiges für die Wohnung, dann kommt der Lob automatisch. In 1. Chronik, im 16. Kapitel, kommt auch ein Lob von David, und zwar auch automatisch, weil sie gerade die Arche, Gottes Gegenwart, das Symbol Gottes Gegenwart, dass er unter seinem Volk wohnte, in dem Staat in Jerusalem gekommen ist. Und haben sie dann Gott gelobt und diesem Dankpsalm Gott gegeben. Wir haben 1. Chronik aufgeschlagen. Wenn man an eine Chronik denkt, denk an etwas vielleicht, etwas Langweiliges, ein Geschichtsbuch oder was. Und es ist eigentlich ein Geschichtsbuch. Es wurde geschrieben zu dem Volk Israel, anscheinend bei dem Wiederaufbau, als sie wieder ins Land gekommen sind, nach dem Erlass von Kyros im Land. Und es ist der ganze historische Bericht von Israel, von der Dämmerung der Menschheit bis zum Erlass, zum Wiederaufbau durch den Kyros 538 vor Christus. Und du dir überlegst, die kamen wieder in dem Land, in der Stadt, wo wirklich alles verwüstet war, und die wieder die Mauer bauen mussten, den Tempel wieder bauen mussten. Und so ein Buch zu lesen, war von Gott inspiriert gegeben, um sein Volk zu ermutigen. Es wurde geschrieben, um den Volk zu ermutigen, dass jetzt beim Wiederaufbau, was für eine geistliche Erbschaft sie hatten, dass sie Gott hatte, der über sie geherrscht hatte und viele Segen gegeben hat. Und es war eine tiefe Wahrnehmung von ihren Grundlagen, dass Gott über sie geherrscht hatte und wie stark ihren Gott war. Du kannst dir gut vorstellen, wie wichtig das war, wenn alles verwüstet ist. Du hast nichts. Du kannst nicht so der Bauunternehmer anrufen und sagen, komm halt, bring deinen Kran, mach das für uns fertig. Du stehst da, er muss selber alles versorgen und dann musst wieder alles bauen. Wie schaffen wir das, haben sie gedacht. Unmöglich. Aber wenn sie an die Geschichte gedacht hatten, wenn sie sich daran erinnert, was Gott in der Vergangenheit getan hatte, dann wussten sie, haargenau, er wird das auch heute machen. Und so kommt diesem Buch vor, uns zu ermutigen auch, dass unser Gott stark ist und in diesem Stelle, dass er lobenswert ist. Wir merken die erste Verse. Er sagt, preist den Herrn, ruft seinen Namen, macht unter den Völkern kund seine Taten. Und am Ende sagt er wieder, lobt dem Herrn, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels von Ewigkeit zu Ewigkeit. In diesem Psalm ist uns ein Aufruf, Gott für seine großen Taten zu danken und loben. Er sagt, preist den Herrn. Wenn du ein Schlachter 2000 Bibel hast, hast du eine andere Übersetzung. Er sagt, dank dem Herrn. Das ist eigentlich ein besseres Wort. Wenn wir preisen jemandem, wir sehen, sagen, ja, es ist etwas Gutes, das er getan hat. Aber hier sagt er, dank dem Herrn, dass er was getan hat. Dank ihm dafür. Dank ihm. Ruf seinen Namen an. Macht kund seine Taten. Nun, es ist interessant, wenn du überlegst, dass er von Gottes Taten spricht. Das ist sehr lehrreich für uns. Ich möchte nur ein bisschen hier stehen und das überlegen. Gottes Taten wird hier gelobt. Gott ist nicht in der Geschichte und heute passiv. Unter Deismus wurde gesagt von zum Beispiel Gottfried Wilhelm Leibniz. Er sprach von Gott als einem Uhrmacher, so wie hier. Ein Uhrmacher, der das von ihm hergestellte perfekte Uhrwerk in Gang setzte, welches seitdem von selbst weiterläuft. Aber so ist unser Gott nicht. Er ist nicht passiv. Er hat nicht alles geschaffen und dann laufen lassen. Gott ist heute in der Geschichte aktiv. Nicht nur im Alten Testament, nicht nur im Neuen Testament, auch heute. Gottes Taten sind zu bemerken und sollten gelobt werden. Gott ist ganz oben. Gott ist der Allerhöchsten. Wir sollen ihn loben und preisen. Aber wenn du denkst, Gott ist so hoch, wie auf einem ganz hohen Bergen, und dann du möchtest ihn preisen und loben, er ist so unbegreiflich groß, denkst du, naja, er hat keine Gedanken für mich. Aber in diesem Psalm sehen wir anders. Da er spricht in Vers 10 darüber, er sagte, es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Die den Herrn suchen. Wenn du jemanden suchst, dann suchst du Kontakt mit ihm. Möchtest du ihn sehen? Möchtest du mit ihm reden? Ihm erfahren? Und die Bibel sagt, suche dem Herrn. Ja, er ist der allerhöchste Gott, aber er will, dass du ihn suchst, weil er dich sehr gern hat. Alle beide sind in diesem Psalm zu finden. Such den Herrn, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und seine Stärke. Hast du das überlegt, wenn jemand nach dich fragt? Ein alter Schulfreund fragt deine Eltern über dich. Wie geht's dem so und so? Wie geht's ihr? Wir fragen danach. Dann haben sie Interesse daran. Frag nach dem Herrn. Frag nach seiner Stärke. Sucht sein Angesicht. Es ist wirklich unvorstellbar, wenn du überlegst. Gott, der Schöpfer des Universums, sagt dir, such mein Angesicht. Gott möchte eine Beziehung mit Menschen haben. Wir sehen, Gott ist persönlich. Er hat dich geschaffen, um eine Beziehung mit dir zu haben. Er hat dich nicht geschaffen, so wie ein Uhr, der läuft, oder ein kleines Spielzeug, das so rumläuft und dann weggeht und macht, was er will. Vielleicht wird es so überrumpelt, vielleicht wird es kaputt gehen. Egal, so ist es. Nee, Gott hat dich in seinem Ebenbild geschaffen, damit er eine Beziehung mit dir haben könnte. Und wenn ich in jede oder Gesichter schaue, in jeden Augen, sehe ich den Ebenbild Gottes. Und Gott möchte mit jedem von euch, jeder von uns, eine Beziehung, eine enge Beziehung haben. Das ist uns unvorstellbar. Wir denken, also wie viele Freunde kannst du wirklich haben? Ah, wir sprechen nicht von Facebook. Wir sprechen von echten Freunden. Okay? Facebook kannst du tausende Freunde haben. Aber echte Freunde, wir sagen so 100, 150 vielleicht. Enge Freunde, jeder von uns kann nur ein paar ertragen oder haben oder pflegen. Also, so eine enge Beziehung mit Milliarden von Wesen, nur Gott kann das. Aber ich möchte dir sagen, er will das haben. Wir sollten Gott persönlich begegnen. Wir sollten auch seine Wundertaten sehen. Und in diesem Psalm sehen wir, wie wir zwei Eigenschaften von Gott, die wir preisen sollen. Es gibt viele Vielfalt von seinen Eigenschaften, aber hier gibt es zwei, die er betont. Es ist ja mal interessant, wie er die erwähnt. Er spricht erst von seiner Treue. Er spricht von seiner Treue. Er sagt, gedenkt an seine Wunder, die er getan hat. Gedenkt, auch in Vers 15, gedenkt ewig seines Bundes. Nun, wenn wir an Bund denken, ja, denken wir vielleicht an ein Bundesland oder irgendwas, keine Ahnung. Aber ein Bund hier mit D, nicht mit T. Bund mit T ist was anderes. Aber ein Bund ist eine Verheißung, ein Versprechen. Vor 14 Monate oder 16 Monate, glaube ich ungefähr, haben Nadia und Janik haben sie geheiratet. War ein schöner Trauungsgottesdienst in Nürnberg in der Gemeinde. Sie haben zueinander, ich war ganz hautnah, ich war ganz in der Nähe, hab es bemerkt. Hey, sie haben das wirklich gemacht. Sie haben versprochen, einander zu lieben, bis der Tod sie scheidet. So eine Verheißung. Und das ist eigentlich ein Bild von dem, was unserem Schöpfer mit der Menschheit gemacht hat. Erstens mit diesem Volk Israel, mit Abraham und mit seinem Kindern. Schau es an. Er sagte in der Verse hier, er gedenkt ewig seines Bundes, des Wortes, das er geboten hat auf 1000 Generationen hin. Zu wem? Den er geschlossen hat mit Abraham und seines Eides an Isaac. Das ist der Sohn von Abraham. Er richtet ihn auf für Jakob, das ist der Enkelsohn von Jakob, zur Ordnung für Israel, zum ewigen Bund. Gott hat einen Bund gemacht, die ewig gilt. Warum hat Gott einen ewigen Bund mit so einem Volk gemacht? Also sie waren nicht beeindruckend, das Volk. Auch vom Anfang an, er sagt es sogar, als sie noch, Vers 19, als sie noch Israel gering war an Zahl, nur wenige und Fremdlinge darin. Also sie waren nicht so ein braves Volk. Aber Gott hat denen ausgesucht und einen ewigen Bund mit denen gemacht. Warum? Wieso? Er wollte etwas darstellen. Er wollte seine Treue darstellen. So wie ein Beamer auf dem Leinwand ein Bild produziert, wollte Gott mit Israel seine Treue darstellen, präsentieren. Wie lang wird er treu sein? Wie trotzig muss Israel sein, bevor Gott sagt, na, fertig, Bund gekündigt, vorbei. So, ich werde es wegschmeißen. Es gilt nicht mehr. Gott sagt, es ist ewig. Deswegen gibt es noch ein Volk, Israel. Deswegen haben sie noch eine Zukunft. Gedenkt ewig seines Bundes. Nun, warum müssen wir an seinem Bund denken? Er sagt, gedenkt ewig seines Bundes. Warum ist das wichtig, an so einen alten Bund, der so 3000, 4000 Jahre alt ist, denken? Gut, lass uns das überlegen, was das bedeutet, warum Gott das macht. Eigentlich, wenn wir an einen Bund denken, hat Gott früher andere Bunde gemacht. Die werden nicht viel Zeit damit verbringen, aber in 1. Mose, ja, tausende oder hunderte mindestens Jahre, bevor Abraham, spricht er zu Noah, auch über einen Bund. Und er sagte, nach den Sintflut, nach die ganze Erde zerstört war, weil das Leute so böse waren, hat er wieder angefangen mit Noah und seinen Söhnen. Er sagt, es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde aufwirke und der Bogen in den Wolken erscheint, dann werde ich, sagt Gott, an meinem Bund denken. Wir denken an den Regenbogen und denken, es ist für uns. Aber in erster Reihe ist es nicht für dich oder mich. Der Regenbogen wurde vor Gott gemacht. Aus einer Erinnerung an seinen Bund, den er mit der Menschheit gemacht hat. Nie wieder die Erde mit Wasser zu zerstören. Gott denkt an seinen Bund. Und wenn er an seinen Bund denkt, dann sollten wir auch. Er hat ein Versprechen mit dir, mit uns, hier an der Stelle mit Israel gemacht. Und einen neuen Bund, zu dem wir auch gehören dürfen. Hier sehen wir Gottes Treue zu seinem Kinder. Gott ist treu. Etwas Treues ist etwas an Verhalten, an Verheißung zu halten, einzuhalten, nicht zu vergessen, nicht zur Seite zu schieben, nicht als unwichtig zu finden. Es gilt nicht mehr, weil es hunderte Jahre her ist. Sicherlich haben die Generationen vergessen. Nein, Gott nicht. Gott hält seine Verheißungen. Er ist treu. Hier ist ein Wort für uns. Er ist zuverlässig. Vertrauensvoll. Du kannst dich auf Gott verlassen. Wir Menschen enttäuschen immer wieder. Jeder von uns. Gott nie. Gott ist nicht ein Mensch, sagt die Bibel, der lügt. Wenn er was versprochen hat, hält er es ein. Geschwister, das ist für uns ein Anker. Wenn alles anderes vergeht, wenn alle Menschen enttäuschen, wie der David selbst später, vielleicht 10, 20 Jahre später, als er von seinem eigenen Ratgeber, seine enge Freundin Ahithophel, so verraten wurde und mit seinem Sohn Absalom gegangen ist, der Sohn, der ihn töten wollte, David töten wollte. Alle seine Freunde, viele seiner Freunde Davids, hat ihn verraten. Aber der Gott Israels nicht. Gott ist treu. Und er sagt hier, preis Gott, lob ihm für seine Treue. Gedenkt seines ewigen Bundes. Gedenkt ewig seines Bundes mit uns, sein Worte, das die er uns gegeben hat. Er gibt hier ein Beispiel von seiner Treue. Hier sind ein Nomadenvolk. Sie sind in der Wüste. Sie waren gering an Zahl, wenig Fremdliche. Gott war aber bereit, diesem Verheißung zu halten. Er bewahrte Israel von all möglichen Unheil. Sie waren in der Wüste, ungefähr 1,5 Millionen Menschen in der Wüste. Denken 2-3 Mal von der Bevölkerung Nürnbergs, alle in der Wüste, müssen alle Wasser haben, müssen alle was zu essen haben, kriegen. Was für ein logistischer Albtraum. Aber das war Gottes Verheißung Israels. Ich werde mich um dieses Volk kümmern. Und so hat er gemacht. Und es war nicht nur die Wüste. Es gab Feinde. Es gab böse Menschen, die denen töten wollten, die von hinten das Volk angreifen wollten. Und Gott sagt in Vers 22, tastet meine Gesalbten nicht an. Sie sind meine. Und wenn du die antastest, tastest du den Augenapfel, meinen Augenapfel. Probier es mal. Ein Freund, ein Bruder oder Schwester in der Gemeinde, probier es mal, einen Augenapfel anzutasten. Schau, was dein lieber Bruder tut. Vielleicht musst du im Krankenhaus und den Knochen wieder richtig machen. Also es wird nicht gut gehen. Okay? Nicht verraten, nicht zu raten. Okay. Gut, wir haben nicht kleine Kinder hier. Ich kenne ein paar kleine Kinder, die das ausprobieren würden. Ja. Also, Augenapfel ist nicht anzutasten. So war Israel. Und Gott sagt, taste die nicht an. Gott ist treu. Preist den Herrn für seine Treue. Liebe Geschwister, Gott ist heute genau so treu. Er war nicht nur treu, sein Volk, auch heute. Er ist im Himmel, er hat alles geschaffen, er hat sich uns der Menschheit geoffenbart durch dieses Buch der Bibel und er spricht in dieses Buch und dieses Buch ist zuverlässig. Es sagt, stell dir vor, in dieses Buch wird mehr als 3000 Mal gesagt, so spricht der Herr. Mehr als 3000 Mal. Nun, möchte fragen, wenn das nur von Menschen geschrieben wurde und das Buch behauptet, dass es von Gott kommt und es nur von Menschen ist, dann ist das schlechteste Buch überhaupt. Aber wenn es wahr ist, kannst du dich darauf verlassen, bis in Ewigkeit. Selbst die Hölle wirst du nicht erfahren müssen. Musst du keine Angst davor haben, weil Gott verspricht, an mich zu glauben, ist dein Heil. Der Gott Israels ist auch unser Gott. Er ist auch treu heute für uns. Er ist immer noch heute aktiv. In den Nachrichten, wenn wir was lesen, ist Gott nicht vergesslich und passiv und ein alter Rentner, der oben sitzt und nichts mehr zu tun hat, weiß nicht, was mehr zu tun mit dieser Menschheit und mit dem Internet und alles, weiß nicht mehr, ist ratlos. Du ist er nicht. Er ist genauso stark heute, genauso aufmerksam und liebevoll und auch gerecht, wie er für Israel war. Er hat sich nicht ein kleines bisschen geändert. Alles, was Gott tut, ist gut. Er ist treu. Du kannst dich auf ihn verlassen. Preis Gott für seine Treue. Preis Gott aber auch für seine größte Erhabenheit. Im zweiten Teil will er nicht nur seine Treue anschauen, sondern jetzt seine Größe, seine Erhabenheit. Er sagt in Vers 25, denn groß ist der Herr und sehr zu loben. Furchtbar ist er über alle Götter. Wir müssen verstehen, Gott ist nicht nur treu und liebevoll, er ist auch absolut groß. Unvorstellbar groß. Er ist furchtbar, er ist zu fürchten. Vers 29 sagt er auch, gebt den Herrn die Ehre seines Namens. Betet den Herrn an in heiliger Pracht. Der Herr ist heilig. Auch in Vers 10 ist er es heilig genannt, seinen heiligen Namen. Wir sollten Gott für seine Größe, seine Erhabenheit preisen. Es ist sehr wichtig, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir an Gott denken, dass wir an alle seine Eigenschaften denken. Nicht nur seine Liebe und Erbarmen, sondern auch seine Größe und Gerechtigkeit. Was wir in 2. Mose von Gott lesen, ist genauso treu, so wahr heute, wo er sagte, als sie auf Berg Sinai waren, oder Gott auf Berg Sinai war, oder das Volk, die jetzt Gott diesem Bündnis mit denen gemacht wird, sagte er, es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, dann brachten Donner und Blitz los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg er bebte heftig. Ich denke, unsere Zuneigung ist, so ein Gott weiter hinten zu verschieben. Er blieb auf Berg Sinai. Aber er hat sich nicht geändert. Er ist der Gott zu fürchten. Und deswegen auch können wir ihn preisen und loben, weil er auch furchtbar ist. Preist den Herrn für seine Größe, seine Erhabenheit. Er ist der Schöpfer, sagt 26. Alle Götter der Völker sind Götzen. Wenn du denkst in der Hinduisten-Religion und die Tausende von Götter, die sie haben. Aber Gott sagt, es gibt einen Gott. Es gibt einen, und er hat alles geschaffen. Das ist, warum wir ihm anbeten sollen und ihn preisen sollen. Er ist dein Schöpfer. Er ist derjenige, der dir geschaffen hat. Du hast, wenn es einen Schöpfer gibt, hast du das Pflicht, ihm die Ehre zu geben. Hast du die Verantwortung, ihm anzuerkennen aus der Schöpfer, aus deinem Schöpfer, weil du eines Tages auch ihm wiedersehen wird. Er ist der Schöpfer. Er ist über alle Nationen. Er sagt in Vers 24, er zählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Ja, alle diese Völkergruppen hatten ihre eigenen Götter. So wie so eine Fußballmannschaft. Okay? Jeder hat seinen Götzen gehabt. Hier ist meinen, da ist deinen, meine Stärke aus deinen. Ja. Und Gott sagt hier, alle die Götter des Völkers sind Götzen. Es gibt einen Gott. Du sagst, naja, wie überheblich zu sagen, dass dein Gott der beste Gott ist. Also es geht mich nicht an. Es gibt aber sicherlich einen richtigen Gott. Und wir sollen schauen, dass wir ihn finden. Und der Bibel sagt, hier ist dein Gott. Hier ist dein Schöpfer. Und er sagt, bete mich an. Preise meine Größe. Ich bin der erhabene, hoch erhabene Gott. Er ist über alle Nationen. Er ist auch unser Retter. Er ist auch unser Retter. In den letzten Versen, Verse 35 bis 36, ist es eine Bitte bei Gott. Du denkst, wir beten Gott an, es geht alles um ihn und es ist wahr. Aber wenn wir ihm so anbeten und wie wir diese Beziehung haben, ist es dann auch möglich, Gott zu bitten. Durch diese Beziehung mit Gott kannst du ihn bitten, was brauchst du von ihm? In Vers 35 und 36, du kannst dieses Volk hören. Du kannst dir vorstellen, die stehen in diesem großen Ruinen in der Stadt Jerusalem und sie haben diese Worte gehört. Rette uns, Gott, unsere Rettung. Sammle, befreie uns aus den Nationen, dass wir deinen heiligen Namen preisen, dass wir uns rühmen deines Lobes. Gott ist auch dein Retter. Der hocherhabene Gott, der alles geschaffen hat, hat nicht das geschaffen, um es zu zerstören. Er hat es geschaffen, um es zu retten, damit er für die Ewigkeit eine Beziehung haben kann. Diese Beziehung mit Gott ist so eine ganze Bibel durch. Gott hat dich für ihn geschaffen, um mit ihm eine Beziehung zu haben. Aber du brauchst seine Rettung. Bittet Gott um sein Heil. Wie könnten wir so einen Lobpreis heute? Neuentestamentliche Zeit anwenden. Ich möchte dich fragen, kannst du überhaupt anfangen, Gott wirklich zu loben und preisen? Vielleicht ist dieses Konzept ganz fremd, dir ganz fremd. Wenn das der Fall ist, möchte ich dich ermutigen, mit dem ersten Gedanken dich zu beschäftigen. Wer hat dich geschaffen? Weil das ist der Dreh- und Angelpunkt deines Lebens. Wer hat dich geschaffen? Du gehst wieder zu ihm und du bist für ihn geschaffen, nicht für dich. Das ändert alles. Du bist nicht geschaffen, nur um ein schönes Leben zu haben oder Spaß zu haben oder Vergnügen zu genießen. Du bist nicht nur geschaffen, um erfüllt zu werden in dich selbst, in dir. Du bist geschaffen, deinem Schöpfer zu preisen und loben und groß machen. Du sagst, naja, das ist ein Ding. Für Gott nur. Was für ein Selbstsüchtiger, dass er für sich so lebt und ich für ihn leben muss. Hast du da den Gedanken gehabt? Schon in meinem Leben, schon. Dann musst du verstehen. Gott, wenn du doch der Allerhöchsten bist, dann hast du nicht nur das Recht, alle Lob für dich zu haben, du hast die Pflicht. Du hast die Pflicht. Gott hat dich für ihn geschaffen. Und das heißt, wenn du wirklich Gott mit deinem Leben verherrlichst, wirst du doch Erfüllung finden. Erst dann wirst du das finden. Wir denken umgekehrt. Wir denken, okay, ich werde an Gott denken, irgendwann, okay? Aber bis dahin muss ich das und das in meinem Leben haben, muss ich so was erfahren. Es gibt auf Englisch so einen Begriff für Bucket List, so eine Eimerliste übersetzt. Und Bucket List ist fast alle die Dinge, die ich tun möchte, bevor ich sterbe. Okay? Ein Mann hat so eine Liste gehabt, dass er alle die Länder in der ganzen Welt besuchen wollte, bevor er starb. Hat er geschafft. Okay? Was für eine Liste. So eine Liste, was ich mache. Okay? Und eine davon ist, ja, Gott irgendwo da zu erfahren, zu kennen. Okay? Aber du wirst keine Erfüllung haben. Du sagst, naja, wenn ich mehr Geld hätte, wenn ich keine Sorgen hatte finanziell mehr oder wenn ich nicht mehr arbeiten müsste, dann ging's. Nein. Ich habe was gelesen, ich vergesse, wie sie hieß, aber eine Frau, eine arme Frau, ganz arme Frau, sie hat eine Lotto gewonnen in Großbritannien. Wisst ihr was? Sie hat eine Anzeige an eine Lotto gemacht, so beim Gericht ist sie so eine Anklage gemacht, weil eine Lotto und eine Millionen Pfund, was sie gewonnen hatte, hat ihr Leben zerstört. Alle ihre Freunde verloren, alles. Und sie hatte wirklich eine Anzeige. Sie wollte eine Anklage bei dem Gericht bringen, weil es ihr Leben kaputt gemacht hat. Stellt euch vor. Geld, alles, was du haben willst, alle Vergnügen, wie du haben möchtest, frag den Sohn von David, er hat das ausprobiert. Alle Vergnügen, die ganze Welt, alle Kunst, alles, was du haben willst, hat er geschaffen. Er sagt, es ist Nichtigkeit, sorry. Nichtigkeit, nichts. Bringt nichts. Du findest deine Erfüllung in deinem Schöpfer. Wenn du dieses Buch liest, wenn du dieses Kapitel liest, siehst du den allerhöchsten Gott, und er sagte, bete mich an. Die Menschen von sich selbst beten sich selbst an. Also du musst nicht weiter aus Snapchat schauen, wie viele Selfies gemacht werden. Okay? Viele von uns haben Selfies gemacht. Aber du machst ein Selfie und alle sie sagen, so viele Selfies gemacht sind, also weltliche Menschen sagen, was ist das denn? Wir sind so mit uns beschäftigt. Es geht um uns. Wir beten uns an. Und wir waren wirklich zusammen, Menschen, weil sie können nicht für sich selbst leben. Gott sagt, bete mich an, du bist für Gott geschaffen, ihm zu ehren, ihm zu preisen. Und du sagst, ich kann gar nicht das verstehen. Ich möchte ein paar Bibelstellen dir zeigen, wie Gott das ermöglicht. Römer 5, Vers 7 sagt Paulus, dass kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Ich möchte dir sagen, der Schöpfer des Universums liebt dich so sehr, dass er seinen eigenen Sohn gesandt hat, in deine Stelle zu sterben. So sehr wollte er eine Beziehung mit dir haben. Wir hätten solche Menschen weggeschmissen, zerstört, vorbei, aber Gott nicht. Er hat dich so lieb. Deswegen sandte er seinen Sohn und er sagte in der Apostelgeschichte 4, Vers 5, es ist in keinem anderen, über Jesus sagte er, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter den Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Du musst in den Namen Jesus Christus glauben. Du musst an ihm glauben, was er am Kreuz für dich getan hat. Er hat die Strafe meine Missetaten am Kreuz genommen, um diese Beziehung wieder herzustellen. Und vielleicht dann stehst du wie der Kerkermeister, der bereit war, sein Leben selbst zu nehmen. Und dann sagt er in Verzweiflung, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Was soll ich tun? Ganz einfach, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Du und dein Haus. Glaube. Du musst zugeben, dass Gott wirklich zuverlässig ist. Dass Jesus Christus alle deine Schuld genommen hat. Es ist nicht Jesus und. Jesus und dann habe ich, ja, die Kirche als Sicherung. Nur sicherheitshalber. Falls Jesus nicht genug war. Oder ich mache meine Mühe auch, damit ich das ergänzen kann. Nein, es ist einfach glauben, ganz auf ihn verlassen. Deswegen können manche Menschen Gott so preisen, weil sie das Heil erfahren haben. Psalm 40, noch ein Psalm von David, sagte er, wieder. Du sagst, Mensch, das Gott zu loben, nicht zu murren über alle meine Probleme und so zu leben. David hat gesagt, dass Gott ihm aufgeholt aus der Grube des Verderbens hat, aus Schlick und Schlamm und er hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine Schritte festgemacht und in meinem Mund hatte ein neues Lied gelegt. Gott möchte dir in deinem Herzen ein neues Lied hinlegen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, du dein Herz ihm gibst, ihm wirklich vor ihm beugst, als den allerhöchsten, hoch erhabenen Gott, hast du dann die Möglichkeit, ihm zu loben und preisen. Ich möchte Geschwister ansprechen. Bruder, Schwester, lebst du wirklich Gott zu preisen? Denk an deine Woche. Hast du absichtlich gezielt gelebt, deinem Schöpfer zu verherrlichen? Du sagst, naja, ich muss mich um mich kümmern. Also wenn wir wirklich gezielt für Gott leben und ihn verherrlichen, wird er um uns kümmern. Durch unsere Beziehung mit ihm finden wir diese Ruhe und Frieden. Nicht umgekehrt. Gott an die erste Stelle unserem Leben. Psalm 50, Vers 14 sagt: Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Wie oft unter der Woche kommen nur Beklagen über die Lippen, Murren, schlechte Sachen. Sagen immer wieder, das Wetter ist zu warm, das Wetter ist zu kalt, das Wetter ist zu verkommen, zu feucht. Murren wir? Gott möchte einen Dank von uns hören, dass wir alles von ihm haben. Es ist nicht, dass unser Leben vollkommen ist. Natürlich gibt es Schwierigkeiten, Probleme. Aber Gott möchte, dass unser Leben, dass dein Leben ein Lobpreis ihm ist. Zu seiner Ehre. Deswegen hat er dich geschaffen. Das ist auch, wie wir auch Zeugnisse in der Welt sein können. Weil wir so einen gütigen, liebevollen, treuen, hocherhabenen Gott haben, der um uns kümmert. Wir möchten auch heute als Gemeinde seine Wundertaten betrachten. Gott hat diese Gemeinde entstehen lassen. Es ist seine Wundertaten, das wir im letzten Jahr erlebt haben. Und mein Ziel heute ist, dass durch diese Bibelstelle es ein Anschluss für uns sein wird, für den ganzen Nachmittag, Gott zu preisen, danken und loben für seine Wundertaten. So schnell vergessen wir die letzten Monate, das letzte Jahr, auch die Monate davor. Und wir möchten heute gezielt, absichtlich daran denken und ihm preisen, ihm groß machen. Was Gott hier angefangen hat, kann keine aufhalten und keine verhindern. Gott ist derjenige, der hier wirkt. Wir dürfen das unter uns erleben. Wir wollen hier zum Schluss, als Schluss der Predigt, ein bisschen anders als normal, als Antwort zu diesem Psalm, Zeit nehmen in Gebet. Gebetszeit haben wir früher nicht gehabt. Und wir werden jetzt Zeit nehmen dafür, dass wir zusammen dem Herrn, der hocherhabenen, treuen Herrn, preisen und loben. Dazu wollen